Grenzenlos hören, Bayern 2. IQ, Wissenschaft und Forschung. Spannendes aus der Forschung und den Wissenschaften. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Wenn wir mal auf den Radarfilm schauen, dann sehen Sie hier von Westen in verschiedenen Staffeln kommen die Unwetter reingezogen. Drum auch bestehende Tornado-Warnung. Die Temperatur sind hier
teilweise auf. Wetterexperte Sven Plöger malt sich das Wetter in gut 30 Jahren aus. Inklusive Tropennächten und Hagelkörnern mit Tennisballgröße. Anlass ist der UN-Klimagipfel morgen in New York. Eine sehr plastische Warnung. Lässt sich die Politik von so etwas beeindrucken? Das ist eines unserer Themen. Außerdem fragen wir, ob Süßstoffe tatsächlich zu Diabetes führen können. Und wir schauen bei einer Archäologin vorbei, die Gebeine aus dem 15. Jahrhundert untersucht und erstaunliche Details über die Verstorbenen herausfindet. Ich bin David Globig. Guten Abend. Hunderttausende Menschen haben gestern weltweit demonstriert. Ihre Forderung? Endlich Fakten schaffen beim Klimaschutz. Das geht an die Adresse der Politiker, die sich morgen bei einem Klimasondergipfel der UN in New York treffen. Barack Obama und François Hollande werden zum Beispiel vorbeischauen, Angela Merkel nicht. Stattdessen kommt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Nach der ernüchternden Klimakonferenz von Warschau im vergangenen Jahr ist der Gipfel ein neuer Versuch, wieder etwas Bewegung in die Verhandlungen zu bringen, rechtzeitig vor der nächsten großen Konferenz im Dezember in Lima. Denn auf das, was bisher passiert ist, kann keiner wirklich stolz sein. Miriam Stumpfe mit aktuellen Zahlen.
Einen bitteren Rekord melden Forscher des Global Carbon Budget pünktlich vor dem New Yorker Klimagipfel. Die Forschergruppe zieht regelmäßig Bilanz in Sachen CO2-Ausstoß und hat ausgerechnet:
Im vergangenen Jahr haben Fabriken, Autos, Kraftwerke und Haushalte so viel CO2 wie nie in die Luft gepustet. Weltweit 36 Milliarden Tonnen.
Dazu kommen nochmal 3 Milliarden Tonnen CO2 ausgerodeten Wäldern.
Macht zusammen knapp 40 Milliarden.
Die meisten Emissionen stammen aus China, wo der Wirtschaftsboom eine Fabrik nach der anderen aus dem Boden schießen lässt. Die EU hingegen ist eine der wenigen Regionen, in denen der CO2-Ausstoß sinkt, was aber vor allem mit der schwachen Wirtschaftslage in Italien und Spanien zusammenhängt.
Auf jeden Fall ist keine Besserung in Sicht. Im laufenden Jahr wird die Marke von 40 Milliarden Tonnen CO2 weltweit wohl noch übertroffen werden, schätzen die Wissenschaftler.
Und das CO2, das wir in die Atmosphäre pusten, wird mit jedem Jahr eine stärkere Wirkung entfalten. Denn bisher speichern die Ozeane einen beachtlichen Teil. Die werden aber immer saurer und können dann deshalb immer weniger vom Klimagas aufnehmen. Das heißt, auch die direkt in der Atmosphäre nachmessen, können nur traurige Rekorde vermelden.
Die Weltorganisation für Meteorologie zum Beispiel. Sie erfasst weltweit an verschiedenen Orten, wie viele CO2-Moleküle in der Luft sind. Vor kurzem hat sie den Mittelwert für das vergangene Jahr veröffentlicht.
396 Parts per Million. Das heißt 396 CO2-Moleküle auf 1 Million Teilchen in der Luft. So viel wie nie.
Zudem gab es gerade im letzten Jahr einen besonders starken Zuwachs. Das heißt, im Vergleich zum Vorjahr ist der CO2-Anteil in der Atmosphäre so stark gestiegen wie seit 30 Jahren nicht.
Das heißt, egal wohin man schaut, ob man die Abgase aus Kohle, Öl und Gasverbrennung berechnet, die wir in die Atmosphäre schicken, oder ob man direkt nachmisst, was dort an CO2 hängen bleibt. Jedes Jahr von Neuem zeigen die Zahlen, Klimaschutz steht zwar auf der politischen Agenda, doch Konsequenzen hat das nicht.
Aber warum passiert so wenig? Warum verhallen alle Appelle der Klimaforscher seit Jahren mehr oder weniger ungehört? Sind sie nicht dramatisch genug? Renate L. ist dieser Frage nachgegangen. Überraschenderweise stammt eine der ersten Warnungen schon aus den 50er Jahren.
Die Menschheit führt derzeit ein groß angelegtes geophysikalisches Experiment durch, das in dieser Art in der Vergangenheit nicht hätte stattfinden können und das in der Zukunft nicht wiederholt werden kann.
Das schrieb der amerikanische Ozeanograph Roger Revelle 1957. Ein halbes Jahrhundert später ist dieses Experiment in eine kritische Phase eingetreten. Die Eisschmelze in der Antarktis hat einen sogenannten Kipppunkt überschritten, sagt Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Die Westantarktis ist gekippt und das bedeutet, dass sie ab jetzt Eis in den Ozean entlassen wird, ohne dass wir das stoppen können.
Kilometerdicke Gletscher, entstanden aus dem Schnee von Jahrhunderttausenden, fließen ins Meer. weil ein Stück Eis geschmolzen ist, das den Abfluss der Gletscher bisher blockiert hat. Und das bedeutet, der Meeresspiegel steigt. Langsam, aber für sehr lange Zeit.
So wie wir uns an die Römer erinnern, so werden sich die Leute auch daran erinnern, dass wir den Meeresspiegelanstieg in Gang gesetzt haben, der auch in mehreren hundert Jahren noch weitergehen wird.
Wie konnte es dazu kommen? Obwohl Klimaforscher seit Jahrzehnten davor warnen, dass der Mensch durch seine Emissionen den Klimawandel maßgeblich vorantreibt. Und spätestens seit 2007 ist auch die Datenlage eindeutig. Als der Weltklimarat, der IPCC, damals seinen vorletzten Bericht präsentierte, sagte die Klimaforscherin Susan Solomon:
Dieser dramatische Anstieg der Treibhausgase, der ist ganz anders als je zuvor in tausenden Jahren. Es steht außer Frage, dass menschliche Aktivitäten entscheidend sind für diesen Anstieg. Und wir sind jetzt überzeugt, der Nettoeffekt menschlicher Aktivitäten seit 1750 ist eine Erwärmung.
Weder ihre unbewegte Miene noch ihre monotone Sprechweise passten zur Dramatik dieser Aussage. Denn Klimaforscher vermeiden jegliche Dramatik trotz solcher Erkenntnisse, sagt die Wissenschaftshistorikerin und Geologin Naomi Oreskes von der Harvard University. Sie hat die Klimaprognosen in wissenschaftlichen Veröffentlichungen und IPCC-Berichten mit der tatsächlichen Entwicklung von Temperatur und Meeresspiegel verglichen.
And what we saw was that in essentially all cases the predictions were either accurate or they were underestimates.
Fast immer waren die Prognosen korrekt oder die Entwicklung wurde unterschätzt. Dann haben wir eine Reihe von Klimaforschern zu ihren Prognosen interviewt und viele von ihnen haben gesagt, wenn wir übertreiben, verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit. Aber warum? Egal, ob man um 10% überschätzt oder unterschätzt, beides ist falsch und mathematisch ist der Fehler gleich groß. Aber für Kultur und Gesellschaft ist es ein Unterschied. Wir kamen zu dem Schluss, dass die Wissenschaftler zum Unterschätzen neigen, um nicht dramatisch zu klingen, weil sie dramatische Aussagen für unwissenschaftlich halten.
In den Interviews sagten die Wissenschaftler, sie befürchteten die Kritik von Kollegen für vermeintlich zu weitgehende oder gar alarmistische Aussagen. Sie hatten das schon erlebt. Bei Klimaforschern, die sich mit deutlichen Warnungen an die Öffentlichkeit gewandt hatten. Allerdings basiert auf den Aussagen von Wissenschaftlern die internationale Klimapolitik. Dafür wurde der IPCC gegründet. Da treffen also zwei Kommunikationstraditionen aufeinander, die offenbar bisher nicht zusammengefunden haben.
Wir konnten zeigen, dass Wissenschaftler systematisch unterschätzen. Darauf sollten sie mehr achten. Und die Politiker müssen sich anpassen.
Sie müssen die Zurückhaltung der Wissenschaftler berücksichtigen und zuhören, wenn die mal deutlicher werden. Etwa wenn Anders Levermann erklärt, welche Dramatik in den trockenen Zahlen des IPCC-Berichts steckt.
Wenn Sie sich die Projektionen des Weltklimarats angucken, dann sehen Sie, wenn Sie über das Jahr 2100 hinausgehen, irgendwann erreichen wir 15 Grad globale Erwärmung, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und dann muss man sich erinnern, dass der Unterschied zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit 5 Grad ist. Und dann weiß man, das wird nicht passieren. Irgendwo auf diesem Pfad macht sich die Gesellschaft selber die Industrie kaputt und stoppt damit die Emissionen, wenn sie so wollen. Aber vor diesem steht ein Zusammenbruch der Gesellschaft. Das liegt dann nicht am Meeresspiegel alleine, sondern es liegt eben an den Extremereignissen, den Sturmfluten, den Hitzeperioden, den Hurricanes und Winden und so weiter. Und Klimaforscher sollten einfach informieren.
Vielleicht ist morgen einer dieser Tage, an denen Entscheidungsträger die Weichen stellen können, um das Schlimmste zu verhindern. Es gab allerdings schon viele solche Tage, die ungenutzt blieben.
Waren die Warnungen der Klimaforscher bislang zu milde? Ein Beitrag von Renate L. Es ist 18.14 Uhr. Sie hören Bayern 2.
IQ. Meldungen aus Wissenschaft und Forschung.
Heute mit Birgit Magira und dem Ende einer langen Reise zum Mars.
Die Raumsonde Maven war 10 Monate lang unterwegs, seit vergangenem November. Und jetzt hat sie ihr Ziel fast erreicht, nämlich eine Umlaufbahn um den Mars. Und dort soll sie ein Jahr lang um den Planeten kreisen und Informationen sammeln.
Na gut, da beim Mars ist die Sonne aber nicht, die Sonde nicht allein unterwegs, da sind ja auch schon etliche andere.
Ja, man könnte fast sagen, da oben ist ganz schön was los. Zwei Forschungsroboter fahren ja schon länger auf der Oberfläche des Mars herum. Mehrere Sonden kreisen um den Planeten herum. Jetzt kommt noch Maven dazu und übermorgen schwenkt auch noch eine indische Raumsonde auf eine Umlaufbahn ein. Beide neuen Sonden sollen vor allem die Atmosphäre des Planeten näher untersuchen zu Forschungszwecken und falls mal wirklich, man kann es ja kaum glauben, eine bemannte Mars-Exkursion startet, dann muss man ja vorbereitet sein.
Vom Mars kommen wir zu ganz irdischen Problemen und der Frage, wie gewöhnt man sich das Rauchen ab?
Vermutlich nicht mit Hilfe von E-Zigaretten. Das behaupten zumindest Mediziner von einem amerikanischen Krebsforschungszentrum. Die haben 2 Jahre lang über 1000 Lungenkrebspatienten beobachtet, haben alle einem Raucherentwöhnungsprogramm unterzogen und dabei kam raus, die zu Beginn E-Zigaretten vor allem geraucht haben, die haben mehr Anläufe zum Aufhören gebraucht, waren insgesamt nikotinabhängiger, waren genauso gut oder schlecht im Rauchpause einlegen wie konventionelle Raucher und waren insgesamt weniger erfolgreich in dem Entwöhnungsprogramm.
Sind denn diese E-Zigaretten dann zumindest weniger schädlich als normale Tabakzigaretten?
Da sind sich die Studien im Moment fast einig, dass die tatsächlich weniger schädlich sind. Das heißt aber nicht, dass sie harmlos sind. Also wenn man sich wirklich vor Krebs schützen will und gesund bleiben will nach Möglichkeit, dann hilft nur gar nicht rauchen bzw. ganz aufhören. Und dabei helfen die E-Zigaretten den meisten offenbar nicht.
Jetzt könnte ich eine schöne Überleitung machen von rauchenden Menschen zu rauchenden Bergen, aber vielleicht verkneife ich mir das besser.
Ja, Stichwort Vulkanausbruch. Da geht es um einen vor über 200 Jahren. 1810 bis 1820 war das kälteste Jahrzehnt in 500 Jahren und Schuld daran war ein gigantischer Vulkanausbruch auf Indonesien, der dauerhaft die Sonnenstrahlen von der Erde abgehalten hat. Und Forscher sind sich einig, dass zusätzlich noch ein zweiter Vulkan ausgebrochen sein muss. Von dem gibt es allerdings quasi keine Beweise, also keine schriftlichen Dokumente, bisher nur Spuren im Eis der Antarktis.
Also das heißt, diesen Ausbruch hat damals keiner mitgekriegt, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, aber damals ist das einfach untergegangen?
Also anscheinend haben es doch ein paar wenige mitgekriegt und sogar dokumentiert. Also jetzt sind erste schriftliche Zeugnisse aufgetaucht. Die Historiker haben da Aufzeichnungen von einem kolumbianischen Astronomen gefunden und von einem peruanischen Physiker und die haben das sehr schön beschrieben. Das kann man jetzt fast auf den Tag genau datieren, nämlich irgendwann im Dezember 1808. Und aus diesem Zeitraum sollen jetzt auch Schiffstagebücher weiter ausgewertet werden. Also es gab dann doch Zeugen von diesem zweiten Vulkanausbruch und schriftliche Zeugnisse davon sind jetzt erst aufgetaucht.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Birgit Magira. Vielen Dank.
Viel zu entdecken. IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich greife gerne mal zu süßen, koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken. Damit ich dabei nicht ein gar so schlechtes Gewissen haben muss, nehme ich allerdings meistens die entsprechenden Light-Varianten mit Süßstoff statt Zucker. Dann haben vor ein paar Tagen israelische Forscher eine Studie veröffentlicht, dass ausgerechnet Süßstoffe zu Glukoseintoleranz führen können, einer Vorstufe von Diabetes. Die Studie sorgt zurzeit auch bei einem Treffen von Diabetesforschern in München für Diskussionen. Yvonne Meyer berichtet.
Wie kann es sein, dass wir in einer Welt voller Süßstoffe leben, die keinerlei Kalorien haben und nicht in Fettpölsterchen umgewandelt werden und trotzdem werden wir immer dicker? Das erstaunt Ernährungswissenschaftler auf der ganzen Welt, auch Eran Segal vom Bioinformatiklabor des Weizmann Institute of Science in Israel.
Maybe these sweeteners, even though they're synthetic products that are not metabolized by us.
Diese Süßstoffe sind künstliche Produkte und gehen einfach durch unseren Körper durch. Aber während sie das tun, treffen sie in unserem Magen-Darm-Trakt auf abertausende Bakterien. Es könnte sein, dass sie dabei die Zusammensetzung dieser Bakterien verändern. Und wir wissen aus vielen anderen Studien, dass sich das auf unseren Körper und unsere Gesundheit auswirken kann.
Can have very dramatic effects on our physiology and health.
Um ihre Annahme zu testen, haben die Wissenschaftler Mäuse gezielt mit künstlichen Süßstoffen, vor allem Saccharin, gefüttert. Nach 11 Wochen entwickelten alle Mäuse eine sogenannte Glukoseintoleranz. Das bedeutet, dass sie den Blutzucker nicht abbauen konnten, etwas, was auch bei Diabetes passiert. Was die Forscher noch zeigen konnten: Wenn sie die Darmbakterien der Süßstoffmäuse auf andere Mäuse übertragen hatten, entwickelten diese ebenfalls eine Glukoseintoleranz. Professor Matthias Tschöp, Sprecher des Helmholtz-Diabeteszentrums in München.
Einmal glauben wir, dass die Süßstoffe tatsächlich etwas sind, was unterschätzt wird in einer eventuell auch negativen Auswirkung auf den Stoffwechsel. Und natürlich ist es sehr interessant, dass die Magen-Darm-Bakterien eine wichtigere Rolle zu spielen scheinen, als wir das früher wussten, auch für Diabetes, Stoffwechsel, Adipositas, für die Fettsucht.
Doch in dieser Studie geht es eher um ein paar Prozent Übergewicht hin oder her. Darum sieht der Diabetologe die Ergebnisse eher kritisch.
Weil die Kausalzusammenhänge, also Ursache und Wirkung, noch nicht ganz klar sind. Und weil vor allem die Effekte, die man sieht, die auch jetzt in dieser Publikation beschrieben wurden, sehr, sehr klein sind. Wir würden das also noch nicht überbewerten, ist aber durchaus interessant.
Der Gedanke, dass die Bakterien im Darm so eine wichtige Rolle spielen können, ist sowieso noch ein recht neuer. Bislang wissen die Mediziner einfach noch viel zu wenig darüber, was da alles mit reinspielt.
Allerdings ist es schon so, dass die Diabetesentstehung nach wie vor sehr viel mit Insulin zu tun hat und mit vielleicht Entzündungsprozessen und sich viel in Organen abspielt, die wahrscheinlich nichts mit den Magen-Darm-Bakterien zu tun haben.
Das heißt, nur Süßstoffe weglassen und gesund bleiben, so einfach ist es wohl nicht. Momentan interessiert die Diabetologen auch eher, welchen Einfluss die Umwelt auf die Zuckerkrankheit haben kann.
Es gibt zum Beispiel Veränderungen im Leberstoffwechsel, aber auch in der Wirkregulationszentrale im Gehirn, die einstellt, wie viel Appetit wir haben, wie viel Energie wir verbrennen in unseren Zellen, die wohl reagieren auf Umwelteinflüsse wie Ernährung, aber auch wie viel wir uns bewegen oder auch Tageslicht etc. Und daraufhin entscheiden, welche Gene abgelesen werden und welche nicht.
Das sind sogenannte epigenetische Veränderungen. Auf den Genen werden quasi Schalter ein- oder ausgeschaltet. Und das kann dazu führen, dass zum Beispiel der Schalter für Fettansetzen aktiv wird und man dann auf lange Sicht Diabetes entwickeln kann. Nur eines der Themen, das Matthias Tschöpp auf dem Diabeteskongress in München mit Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt diskutiert.
Das Erschreckende, aber auch Interessante ist, dass sich das auch auf die nächste Generation eventuell übertragen kann. Also es gibt eventuell umweltbedingte Programmierungen, die einen Einfluss haben, nicht nur auf unseren Stoffwechsel, sondern vielleicht auf die Diabetes-Situation der nächsten Generation. Und deswegen ist es so dringend, dass wir das verstehen.
Wie entsteht Diabetes und welche Rolle spielen Süßstoffe dabei? Das war ein Beitrag von Yvonne Meyer.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wer beim Graben auf seinem Grundstück ein Skelett findet, der kriegt wahrscheinlich erst einmal einen Riesenschreck. Womöglich ein Verbrechen? Bauarbeitern, die auf dem Gelände des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg eine Grube ausheben wollten, könnte es ganz ähnlich gegangen sein. Dort lag aber nicht nur ein Skelett, sondern insgesamt waren es fast 70. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, stammen die Gebeine aus dem 15. Jahrhundert. Archäologen versuchen nun herauszubekommen, wer dort bestattet wurde. Inga Pflug hat eine der Forscherinnen besucht.
Das Klappern, was hier gerade zu hören ist, kommt von echten Knochen. Ich bin nämlich hier gerade im Depot der Nürnberger Stadtarchäologie bei Melanie Langbein, Archäologin, und gerade damit beschäftigt, ein, ja, ich nenne es mal, überdimensionales menschliches Puzzle wieder zusammenzusetzen.
Ich hole die Bestattung aus der Kiste, in der sie zu mir gekommen ist, und sortiere erstmal die einzelnen Körperteile auseinander, um zu sehen, wie vollständig das Skelett erhalten ist und um auch eventuell überzählige Knochen erstmal auszusortieren. Hier ist beispielsweise ein dritter Oberschenkel dabei. Das ist anatomisch ein bisschen schwer zu vereinbaren. Da müssen wir davon ausgehen, dass noch verlagerte andere Knochen dabei sind.
Einer aussortiert, genau. Individuum Nummer 14 steht auf der Kiste, die Sie sich hier heute vorgenommen haben. 67 haben Sie insgesamt hier in der Untersuchung. Die stammen alle aus dem Germanischen Nationalmuseum, aus dem Innenhof, wo ja ein Loch gegraben wurde, um ein unterirdisches Depot zu bauen. Und plötzlich lagen da Skelette. Und Sie gucken jetzt anhand der Knochen, mehr ist ja nicht mehr vorhanden, was das für Leute waren, welche Krankheiten die hatten, wie die sich ernährt haben, wie alt die geworden sind.
Genau, das verraten die mir. Sowohl Lebensumstände als auch Sterbealter, Geschlecht. Das sind die Informationen, die wir vom Knochen noch bekommen können.
Jetzt haben Sie das Skelett gerade schon so halbwegs am Tisch ausgebreitet. Wir haben hier den Oberschenkelknochen.
Den Unterschenkel. Es fehlen ein paar Wirbel und ein paar Rippen. Ansonsten ist er relativ vollständig. Ist natürlich eine optimale Ausgangslage für die anthropologische Begutachtung.
Sie sagen er?
Ja, an der Hüfte und am Schädel kann man relativ zweifelsfrei sagen, dass es sich bei Individuum 14 eben um den Mann gehandelt hat.
Der Schädel liegt hier auf einem kleinen Kissen. Nachdem er jetzt seit dem 15., 16. Jahrhundert quasi unbeschadet in der Erde lag, soll er natürlich hier auch nicht kaputt gehen. Die Zähne sind alle recht komplett. Die Gesichtszüge, es ist ein richtiger Totenschädel eben, aber der sieht ganz gleichmäßig aus. Die Wangenknochen hier oben kann man gut erkennen. Ich würde jetzt mal behaupten, das war ein gut aussehender Kerl.
Ja, eine kleine Nasenscheidewandverkrümmung hatte, aber das haben die meisten von uns. Das war eigentlich ein recht hübscher Kerl wohl mal.
Auf dem Tisch ausgebreitet könnte er genauso 1,20 wie 1,90 groß gewesen sein. Aber auch das lässt sich archäologisch noch rekonstruieren.
Wir nehmen jetzt hier beispielsweise den Oberschenkelknochen, legen den auf einem osteometrischen Brett ein.
Also sieht aus wie eine Schreibtischmatte, die hat aber zentimetergenaue Karos drauf und wir kommen auf 46 cm.
Genau, diese 46 cm kann man dann mit verschiedenen Formeln zu einer Körpergröße errechnen.
Also Sie haben die Formelsammlung und dann müssen wir jetzt, der Oberschenkelknochen ist der Femur.
Der Oberschenkelknochen ist der Femur, dessen Gesamtlänge hier 46 cm mit einem feststehenden Wert von 1,88 multipliziert wird und dazu werden dann 81,306 cm gezählt. Schmeiß mal den Taschenrechner an. Und kommen bei knapp 1,68 raus.
Was mir jetzt allerdings auffällt, wenn ich mir die Knochen angucke, sie sind natürlich alt, sie sind verwittert, aber sie sind nicht so glatt und ebenmäßig, wie ich es mir vorgestellt hätte. Gerade jetzt, wenn ich mir die Hüftknochen angucke, am Rand haben die hier so eine richtige, ich nenne es jetzt mal verknöcherte Wulst, die raussteht.
Das kommt von verknöcherten Ansätzen von Muskeln und Sehnen. Das ist beileibe nichts, was jeder Mensch aufweist. Das sind Veränderungen, die durch eine extreme Beanspruchung des Muskels entstehen.
Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass es sich um Kartäusermönche handelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass rein von der, ich nenne es jetzt mal, Gartenarbeit eines Mönchs im Kloster und vom Beten und anderen Menschen helfen, solche Knochenzustände zustande kommen.
Nee, das wird mit Sicherheit nichts. Jemand, der nur normale Arbeiten verrichtet, schafft es nicht, seine Knochen und seine Muskelgruppen so stark zu beanspruchen.
Sprich, die Theorie von den Kartäusermönchen ist vom Tisch. Es müssen Menschen gewesen sein, die richtig harte Knochenarbeit gemacht haben.
Wir haben ja durchaus so Berufe wie den Drahtzieher in Nürnberg, der seine Arbeit sitzend von dem Schaukelgerüst aus macht und dabei sehr stark auch die Beine beansprucht und die Arme. Sowas vielleicht, da muss ich im Laufe der Untersuchung mal gucken, welche Muskelgruppen jetzt genau beansprucht waren und was er genau getan hat.
Wenn man jetzt den ganzen Tag mit diesen Knochen zu tun hat, denkt man da an die Menschen?
Also ich bin mir bewusst, dass das mal ein Mensch war. Gehe entsprechend auch mit den Knochen um. Aber es ist jetzt nichts, was mich jetzt runterziehen würde, groß belasten würde. Es ist eher ein freundschaftlicher Umgang.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, NDR, WDR und SWR.
Das Geheimnis der 67 Skelette vom Germanischen Nationalmuseum. Eine Reportage von Inga Pflug. So viel von IQ, Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war David Globig.